Guten Morgen miteinander. Danke für das wunderbare Lied. Und ich muss gerade noch im Nachgang zu dem, was auch Angela am Anfang gesagt hat, erzählen. Wir haben heute Morgen noch ein bisschen Zeit gehabt, Luis und ich. Und dann haben wir uns ausgemalt, wie das wird sein, wenn Jesus die Seinigen ruft. Dem sagt man ja Entrückung. Und dann haben wir uns unterhalten und haben aufgezählt, welche von unseren Nachbarn denn wahrscheinlich werden dabei sein. Und ob man auch noch Leute sehen, wo man es nicht für möglich gehalten hätte, das gibt es ja auch, wo ihres Christsein versteckt haben. Und ja, es ist noch interessant. Und wir haben ja auch gesagt, wir hätten wirklich alle Grund, dem entgegenzuschauen, uns zu freuen, denn die Zeit ist wirklich reif. Die Weltmächte machen alles, damit sie genügend Atomsprengköpfe haben, um die ganze Erde in Flammen zu setzen. Und das ist eine Welt, wo nicht mehr an Gott glaubt. Unser Thema heute Morgen ist in der Gegenwart Gottes Leben. Gegründet auf der Text vom 1. Petrus 1, 13 bis 16. Unser Enkel Lukas, die meisten kennen ihn ja aus der Gemeinde, ist vor knapp einem Jahr abgeflogen nach Südostasien, um dort auf dem OM-Schiff Dulos Hope als Chef de Cuisine zu wirken. Inzwischen sind schon 10 Monate verstrichen und er hat viel erlebt, auch in den evangelistischen Einsätzen in vielen Städten von Südostasien. Was gibt man einem jungen Mann mit? Er hat in der Gemeinde mitgeholfen als Jungscherleiter mit Jugend mit einer Mission, Erfahrungen in Albanien gemacht, auch das erste Mal zu Jugendlichen gepredigt. Und wir haben ihn damals kurz vor seiner Abreise eingeladen für ein extremes externes Abschiedsessen, nur zu dritt, Luise und ich und Lukas. Und meine Frage an den Herrn war, was soll ich ihm mitgeben? Von geistlicher Seite her. Täglich in der Gegenwart Gottes leben, das habe ich ihm aufs Herz gelegt. Und diese Gedanken haben mich immer wieder verfolgt und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und habe angefangen, eine Predigt zu machen. Die ist gestern fertig geworden und ich habe sie heute zum ersten Mal. Täglich in der Gegenwart Gottes leben oder in der Gegenwart Gottes leben. Wobei ich nicht einen strengen, kontrollierenden Gott vor Augen hatte, sondern den Gott und Vater in Jesus Christus, der uns mit göttlicher Liebe liebt und uns in diese Beziehung der Geborgenheit und des Vertrauens einlädt. Ich habe Lukas ermutigt, diese Beziehung so zu leben und Gott einbeziehen in jeden neuen Tag. Und besonders in den herausfordernden Situationen, die mit Sicherheit auf ihn zukommen werden. Sollte diesem Gott etwas unmöglich sein? Wenn wir nicht mehr weiter wissen, und das haben viele schon erlebt, ist es gut, unserem Herrn zu bekennen, ich bin mir sicher, dass dir doch nichts entglitten ist. Ich vertraue dir auch in dieser Situation. Und dieses Thema ist eine lebenslange Herausforderung für jeden Christen, der sich zur Nachfolge Jesu entschieden hat. Eine Herausforderung, die jedoch mit geistlichem Wachstum verbunden ist. Wenn wir mit wachen Augen erkennen und geistlich abschätzen, was heute abläuft auf unserem Planeten, verstärkt sich der Eindruck, dass wir vielleicht in der letzten Zeit der Endzeit angekommen sind und konkrete Nachfolger Jesu Christi uns neu herausfordert und wahrscheinlich auch etwas kosten wird. Der persönliche Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz ist eine wunderbare Wahrheit, die uns zur Dankbarkeit Gott gegenüber leitet, der seinen einzig geliebten Sohn an unsere Stadt sterben, leiden und sterben ließ. Die Last unserer, meiner und deiner Schuld, die lag auf ihm. Er ließ sein Leben, damit wir leben, ewiges Leben bekommen. Das ist die eine grundlegende Seite, was unsere Beziehung zu Gott betrifft. Unsere Dankbarkeit auszudrücken mit einem ihm hingegebenen Leben ist eine Antwort auf diese einzigartige Liebe unseres Gottes. Und wie können wir das so tun, dass es eine gute Antwort wird? In seiner Gegenwart leben, auf ihn hören, und das habe ich Lukas auch gesagt, online sein mit ihm. Wir sind ja mit allem Möglichen heute online. Aber das Wichtigste ist, online mit Gott zu sein und seinen guten Willen für unser persönliches Leben zu erkennen und darin zu leben. Was das im Einzelnen bedeutet, darauf möchte ich heute Morgen den Fokus richten. Als Billy Graham sein Leben Revue passieren ließ, bemerkte er gegen Ende seiner Autobiografie, vielleicht habt ihr sie auch gelesen, dass er für vieles dankbar ist, aber auch vieles bedauerte. Von den Dingen, die er heute anders machen würde, erwähnte er: Ich würde mehr Zeit damit verbringen, geistlich zu wachsen und Gott besser kennenzulernen. Und zu diesem Thema Leben in der Gegenwart Gottes hier den Bibeltext aus 1. Petrus 1, 13 bis 16. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Empfänger dieser Zeilen standen damals unter Druck, weil Kaiser Nero in den Brand von Rom in die Schuhe schob und sie damals zu Sündenböcken machte. Petrus weiß, seine Briefempfänger brauchen Ermutigung. Nachdem er im ersten Teil des Kapitels aufgezeigt hatte, dass sie zu einer wunderbaren Hoffnung berufen sind, ein wunderbares Erbteil im Himmel für sie bereit ist, ermahnt er sie nun, dass diese kostbare Wahrheit ihr Leben entscheidend prägen soll. Wie? Durch Heiligung für Gott. Petrus beginnt mit diesem Wort deshalb. Wir fragen, weshalb? Weil Gott so viel in sie und uns investiert hat. Weil wir auserwählt und wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung in Jesus Christus. Und darüber hinaus zu Erben geworden sind. Weshalb? Weil uns so viel geschenkt ist. Römer 8, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für alle hergegeben, für dich und mich. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Weshalb? Weil wir für Gott so viel wert sind. Wenn wir ein Preisschild auf uns tragen müssten, so müsste die Preisbezeichnung Jesus lauten. Das ist der Preis, den er für dich und mich bezahlt hat. Weshalb? Weil wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Dinge, in die sogar Engel hineinschauen möchten. Also weil uns so viel geschenkt ist. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Was meint Petrus? Das Umgürten der Lenden ist ein Bild und hat mit der Art zu tun, wie man sich damals kleidete. Die Menschen trugen lange Gewänder, die bis auf die Knöchel hinunter. Und manche Gewänder bestanden nur aus einer Decke, in deren Mitte ein Loch für den Kopf geschnitten war und die dann am ganzen Körper herabfiel. Irgendwann waren solche Flattergewänder immer im Weg, ob man arbeitete, unterwegs war und ging. Deshalb nahm man ein Stück trockenes Leder, schnitt es zu, dass man es um den Leib binden konnte, um dann das Gewand zu einer Schlinge hindurchzuziehen. Dann war man gegürtet. Wenn man also das Gewand fest an den Körper gebunden hatte, konnte man laufen, gehen und arbeiten. Das Kleid störte dann nicht mehr. Und wenn die Hüften so umgürtet waren, dann hieß es, parat zur Arbeit, bereit zum Aufbruch. Als das Passahlamm in Ägypten gegessen wurde, in jener Nacht des Auszugs, da hatte der Herr ihnen auch gesagt, so sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet. Mit anderen Worten, seid bereit zum Aufbruch, es könnte jede Minute losgehen. Gilt vielleicht für uns auch heute. Die Lenden unserer Gesinnung, griechisch Dianoia, meint unser Denken, unseren Verstand, unsere Gedankenwelt. All das ist in diesem Ausdruck enthalten. Alles geistliche Leben beginnt mit einer klaren, inneren Gedankenausrichtung. Das ist Konzentration und Vision auf ein Ziel. Nicht mehr ziellos, sondern fokussiert leben. Auf Jesus ausrichten, übersetzt die Neue Genfer. Auf sein Wiederkommen ausrichten. Frage, wovon sind deine Gedanken erfüllt? Was ist zuvorderst in deinen Gedanken und Überlegungen? Kennst du den Willen Gottes für dein persönliches Leben? Petrus geht es darum, dass wir uns nicht der Konformität eines Lebens, wie es von Menschen praktiziert wird, die Gott nicht kennen, anpassen. Eine Welt ohne Gott sagt uns, lebe dich aus, tue, was dir Spaß macht. Als Christen richten wir unser Leben nicht danach aus, was die Gesellschaft um uns herum erwartet, sondern danach, was Gott gefällt. Das heißt aber nicht, dass wir als Christen nicht Spaß haben. Wir dürfen Spaß haben und wir freuen uns an vielem. Und ihr Lieben, das Verwirklichen ist viel mehr als Spaß. Es ist innere Erfüllung, wenn wir uns danach ausrichten, was Gott möchte. Auch wenn es bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, uns nicht gefangen nehmen lassen von der heute herrschenden Meinungskultur, einer Gesellschaft, die immer mehr rechthaberisch und so ausschließlich daherkommt. Seid nüchtern, schreibt Petrus. Er lehnt schwärmerisches Wesen genauso ab. Schwärmerei beginnt damit, dass Christen die Grenzen nicht mehr beachten, die unserer diesseitigen Existenz noch gesetzt sind. Mit anderen Worten, wir wissen noch nicht alles, wir haben es noch nicht in der Hand, aber wir haben ein starkes Sehnen in unseren Herzen, nach Vollendung bei Christus zu sein. Das ist Nüchternheit. Und hofft völlig auf die Gnade, die uns gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Diese Hoffnung soll in meinem und deinem Leben sichtbar werden. Das Wort völlig kann man auch mit radikal ersetzen. Ich verlasse mich nicht mehr auf etwas anderes. Gottes Gnade genügt. Aus ihr leben wir heute in der Gegenwart und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Bei seiner Wiederkunft wird er die Gnade an uns vollenden. Die Rettung wird dann endgültig sein. Schlachter übersetzt der Psalm 48,4 sehr interessant. Er führt uns über den Tod hinweg. Ihr Lieben, älteren Geschwister, keiner, der mit Jesus verbunden ist, muss Angst haben vor dem Tod. Er führt uns über den Tod hinweg, wenn wir die Entrückung nicht mehr erleben und vorher sterben. Jesus führt uns über den Tod hinweg. Petrus geht es aber darum, dass wir auf seine Wiederkunft vorbereitet sind, fokussiert sind und uns auf das ausrichten, was diese Zeit überdauert. Und dann ermahnt er seine Briefempfänger: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Kinder des Gehorsams, spricht Petrus die Briefempfänger an und uns heute. Das sind Menschen, die ganz und gar davon geprägt sind, sich auf den lebendigen Gott auszurichten und sein Wort als Maßstab für ihr Leben anzuwenden. Wer gehorsam sein will, muss bekanntlich zuerst einmal hinhören. Hören und tun im Glauben befreit uns aus alten Lebensmustern und führt uns dahin, unsere Stellung als Kinder Gottes entsprechend zu leben. Auch hier gibt es eben diese Stolpersteine, und das sind die Begierden. Petrus redet Klartext und sieht Begierden als einen gefährlichen Bremsklotz in unserer Fokussierung auf dieses Ziel hin. Woher kommen sie, die Begierden? Ich bin überzeugt, jeder von uns weiß es. Aus mancherlei Lüsten unserer menschlichen Natur. Nicht nur die sexuelle Lust, auch die Ess- und Fresslust oder die Vergnügungslust, Gier und Süchte wie Geldgier, Rachgier, Eifersucht, Klatschsucht und Ähnliches. Kurz, eine sich selbst suchende, sich selbst verwirklichen wollende Leidenschaft des natürlichen Menschen, manchmal auch des frommen Menschen. Früher war diese Haltung normal, denn vor der Umkehr zu Gott regierten mehr oder weniger solche Süchte das Leben. Nun aber sind die Empfänger dieses Briefes daraus gerettet. Wie es heißt, sie haben geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt. Vielleicht hört sich das alles so an, als würde Gott uns einschränken. Du darfst mir glauben, die geistliche Freiheit, die uns in Christus geschenkt ist, ist so viel mehr als alles Vergnügen, das diese Welt bietet. Das Anliegen von Petrus ist aufzuzeigen, dass eine Lebensgestaltung nach der Norm Lust ein Rückfall und Handeln wieder besseres Wissen ist. Oft ist es mit einem geistlichen Kampf verbunden, so frei zu werden, dass wir Jesus regieren lassen in uns. Deshalb ist die bewusste Entscheidung für mein Leben, in seiner Gegenwart zu leben, so wichtig. Ich habe heute Morgen eine Andacht gelesen. Ich habe mir einen Satz noch aufgeschrieben. Und zwar, Oswald Chambers schreibt in seinem Andachtsbuch heute unter anderem: Wenn die Sünde in mir regiert, wird das Leben Gottes in mir getötet. In meinem Leben muss entweder Gott oder die Sünde sterben. Oswald Chambers ist immer radikal gewesen in seinen Ansprachen. Auch wenn es Rückfälle gibt, ist es gut zu bekennen und dran zu bleiben. Befreiung zu erleben ist kostbar und bringt dich Jesus näher. Die Beziehung zu ihm vertieft sich entscheidend. Er ist unser himmlischer Bräutigam. Das ist ein Bild, das die Bibel immer wieder braucht, was unsere Beziehung betrifft. Und die Braut kennt nur den einen. Alle anderen Bewerber haben doch keine Chance mehr. Durch Hinhören und Anwenden des Wortes kommt Offensein für Gott und näher zu ihm zustande und die Bereitschaft, unser Leben von ihm prägen zu lassen, zu einem, wie es hier heißt, heiligen Wandel. Damit meint Petrus Leben in der Gegenwart Gottes. Der dritte Punkt: Seid heilig, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Gott hat uns, dich und mich, berufen zur Erlösung und zur Heiligung, zur Heiligkeit. Und wenn er schreibt, heilig im ganzen Wandel, dann heißt das, dass kein Gebiet unseres Lebens davon ausgeschlossen ist. Aber was bedeutet heilig eigentlich? Heilig, griechisch, Hagios. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist schlicht und einfach anders. Christen sind Hagios anders, weil sie sich von anderen Menschen unterscheiden. Sie gehören Gott, sie leben mit Gott, sie sind ausgesondert für Gott. Ist das so bei dir? Hast du die Lenden deiner Gesinnung umgürtet? Setzt du deine Hoffnung auf Jesus Christus? Von der Stellung her ist jeder wiedergeborene Christ ein Heiliger, aus Gnade. Wir sind gereinigt durch das Blut Christi und zu Kindern Gottes geworden. Jesus selbst ist unsere Gerechtigkeit und auch unsere Heiligung. Ich heilige mich für sie, hohenpriesterliches Gebet. Welch ein Geschenk, und es sollte doch ein großer Ansporn für uns sein, dieser Stellung gemäß auch als Heilige in seiner Gegenwart zu leben. Schaffen wir das? Aus eigener Kraft niemals. Aber der Heilige Geist, der in uns lebt, wirkt in uns die Kraft zur Heiligung. Vorausgesetzt, wir geben ihm den Raum, in uns das auch zu tun. Ich ermute dich, dich jeden Tag den Heiligen Geist zu bitten, dich ganz zu erfüllen. Unsere praktische Heiligung hängt eng mit unserem geistlichen Wachstum zusammen. In 2. Petrus 3,18 formuliert Petrus so: Wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Nur sich versenken in die Lehre Christi, sich sogar begeistern für seine Person, führt noch nicht zur Heiligung. Solche Leute gibt es. In meinem Berufsleben habe ich Leute kennengelernt, Geschäftsleute, ja, die waren auch irgendwie begeistert über Jesus Christus, aber sie hatten das Heil nicht. Sie hatten ihr Leben ihm nicht übergeben. Aber als Person, ja, stellten sie Jesus neben andere berühmte Menschen. Heiligung ist vor allem anderen eine Frage meiner gelebten Beziehung in der Lebenspraxis zum lebendigen Gott. Oswald Chambers bringt es auf den Punkt: Heiligung bedeutet, mit Jesus eins gemacht zu werden, sodass die Anlage, die in ihm war, auch in uns ist. Weil wir, du und ich, von Gott erwählt sind, soll unser Leben etwas von der Reinheit Gottes ausstrahlen. Und seine göttliche Liebe soll in unserem Leben ausstrahlen, sichtbar werden. Ihr Lieben, dazu gehören auch Leiden, körperliche Leiden und andere. Was hat Jesus getragen? Er wurde nicht verstanden. Er wurde verspottet und abgelehnt. Und noch viel mehr. Aber er hat sich hingegeben und mit seinem Leben für Sünder bezahlt, für dich und mich. Bist du bereit, als jemand, der von Gott berufen ist, in die Nachfolge Jesu, auch das, was es dich kosten wird, zu tragen, zu ertragen? Es kostet uns alles, was nicht von Gott ist und ihm den Platz raubt in unserem Leben. Ihr Lieben, das hat auch mit Opfer zu tun. Watchman Nee weist darauf hin, dass das Natürliche, die Begierde, die Lust, geopfert werden muss, damit das Geistliche, die Anlage, die in Jesus ist, Platz bekommt in uns. Opfer bringen, heute noch aktuell, ist es nicht gesetzlich? In einer Zeit, in der immer mehr Gottes Wort hinterfragt wird, sollten wir uns davor hüten, Fragen nach einem geheiligten Leben zu rasch mit der Etikette gesetzlich abzutun. Zitat von Gerhard Terstegen: Das ist gesetzlich, Gott das Äußere geben zu wollen und das Herz für sich selbst und die Welt zu behalten. Gott suchen im Tempel und im Buchstaben, ohne ihn zu suchen im Herzen. Ihm dienen in Schein und Zeremonien, ohne ihm zu dienen im Geist und in der Wahrheit. Merken wir, es geht nicht um eine äußere Einhaltung von Vorschriften, nicht um Religion, sondern um unsere erneuerte innere Gesinnung, die sich in der Hingabe unseres Lebens aus Liebe zu Gott äußert. 1. Thessalonicher 4,3, denn das ist der Wille Gottes, eure, deine und meine Heiligung, und dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Oft wird die Frage, besonders von jungen Leuten gestellt, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Es geht um Themen wie Beruf, Ehepartner, Zukunft. Die allererste und wichtigste Bestimmung für dein Leben ist, deine Berufung gemäß heilig zu leben. Dieser Herausforderung ordnen wir alles andere unter. Das ist das Hauptziel unseres Lebens und heißt ganz praktisch, verfügbar für Gott zu sein. Ich habe versucht, das einem Ratsuchenden aus dem benachbarten Ausland während langer, langer Zeit als Seelsorger klarzumachen. Er konnte nicht verstehen, dass er keine Frau gefunden hat. Und ist bis heute fast zerbrochen daran. Und doch war es offensichtlich, dass Gott einen anderen Plan hatte für ihn. Heilig zu leben heißt auf Gott hören, mein Leben ihm hingegeben. Es ist gut, auch immer wieder zu bekennen, ich lasse dich nicht los, Herr, du segnest mich denn. Wie Jakob in Pniel, der immer wieder gegen seine alte Natur kämpfen musste. Heute ist dieser Mann in einem Heim gelandet. Er tut mir wirklich leid. Heilige, die durch den Glauben an Jesus Christus für Gott beschlagnahmt sind, leben heilig in dieser Welt und geben Gott durch ihr Leben Ehre. Die Erlösung heißt Christus für uns. Heiligung ist Christus in uns. Er möchte in dir und mir sein Leben leben. Abgesondert für Gott. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Jesus in dir lebt, wirst du erleben, wie du heute schon immer mehr umgestaltet wirst in sein Bild. Frage jetzt an dich, darf Jesus in dir regieren? Darf Jesus in dir regieren? Auch wenn er nicht immer deine Vorstellungen erfüllt. In Gottes Gegenwart ihm hingegeben, Leben ist echt erfülltes Leben. Die Bibel braucht an einigen Stellen dafür auch das Wort Wandeln mit Gott. Und bei dieser Bezeichnung Wandel fällt einem Henoch ein, von dem es heißt, er wandelte mit Gott. Menschen, die mit Gott wandeln, indem sie als heilige Gemeinschaft mit ihm leben, sind nicht die, die in sich selbst stark sind. Das zu glauben ist ein Irrtum. Es sind Christen, die sich bewusst sind, dass sie auf die Hilfe und Führung des lebendigen Gottes angewiesen sind. In jedem Moment ihres Lebens. Und sie erleben Anfechtungen und führen einen geistlichen Kampf. Wandel, was beinhaltet dieser alte Ausdruck eigentlich? Verschiedene deutsche Übersetzungen des hebräischen Wortes Halak machen deutlich, dass dieser Begriff ein sich ständiges Bewegen beinhaltet. Das heißt, keine statische Angelegenheit. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, Schritt halten, bewegen wir uns, wir verändern uns und lassen uns korrigieren. Lawrence Krepp hat es auf den Punkt gebracht, diese Gedanken. Ein Zitat, das mich seit Jahren begleitet. Es heißt, wir beschämen Gott, wenn wir als Menschen in dieser Welt leben, die all ihre Energien darauf richten, hier ihre Befriedigung zu suchen, die die Verheißung auf ein besseres Leben auf die leichte Schulter nehmen und nur für das Hier und Heute leben. Gott schämt sich aber nicht, als Gott jener zu gelten, die sich zwar hier schon an allem Schönen freuen, sich aber weigern, hier ihre Stadt zu bauen, sondern sich nach einer besseren Heimat in einem anderen Land sehnen, die bereit sind, mit ungestillten Sehnsüchten zu leben, ohne nach Linderung zu fragen und die dankbar dafür sind, Gott in einer feindlichen Welt dienen zu dürfen, bis sie einmal in seiner ewigen Stadt zur Ruhe gekommen sind. Das muss man zuerst einmal auf sich wirken lassen. Er bringt es wirklich auf den Punkt. Henoch war so ein Mann, der es gewagt hat, Vergängliches zu verlieren. Genau darum gewann er Unvergängliches. Die Menschen um ihn herum lebten rein materialistisch. Sie gründeten Städte, sie besaßen große Herden, sie schmiedeten Waffen, die Völker beherrschten. Sie gewannen Güter und so weiter, aber Henoch hatte die himmlische Welt geschmeckt. Darum ging er trotz Verachtung und Spott den einsamen Weg zu himmlischer Herrlichkeit. Ein Gedanke zum Thema Heiligung, der mich stark beschäftigt beim Ausarbeiten dieser Predigt gestern Abend. Josua sagt dem Volk vor der Überquerung des Jordans: Heiliget euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Bevor Gott Wunder tun kann, zum Beispiel auch in unserer Gemeinde, müssen wir uns heiligen. Bist du neu bereit dazu, ohne Vorbehalte, dich Gott hinzugeben, auch wenn er deine Wünsche nicht erfüllt hat? Heiliget euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Das war bei der Überquerung des Jordan in ein neues Land. Bist du neu bereit dazu, dich Gott hinzugeben, zu heiligen? Der segne dich. Ich fasse zusammen. Zum Wandel bzw. unterwegs sein mit Gott, leben in seiner Gegenwart, gehören diese Aspekte. Das Umgürtetsein, Fokussierung auf unseren Heiland Jesus Christus. Ein geheiligtes Leben, Gott hingegeben, Hagios anders. Ein lebendiger Wandel mit Gott, das heißt eine tiefe Beziehung der Liebe. Aktives Gebetsleben, Anwendung seines Wortes, Leben in der Gemeinschaft und dem Lobpreis seines Volkes. Wachsen in der Erkenntnis und Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Ich war früher an einem Seminar von Peter Strauch und ich erinnere mich an diesen Ausspruch. Wir können uns selbst prüfen, wenn wir ehrlich uns selbst die Frage beantworten. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Und was tue ich und was tue ich nicht, wenn mich keiner sieht? Das heißt nun nicht, dass wir jetzt bei jeder Sache ängstlich umherschauen, aber sensibler werden für das Reich Gottes, zu unseren Herzen, sein Wort in alle Bereiche unseres Lebens einbeziehen, vertiefen unsere Gemeinschaft mit ihm. David bezeugt im Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Nicht nur am Morgen, im Viertelstündchen und am Abend, alle Zeit. Das bedeutet tägliche Gemeinschaft mit ihm leben. Oder wie ich anfangs sagte, online sein mit ihm. Ihn auf allen meinen Wegen erkennen. Das ist eine Verheißung der Sprüche von Salomo. Dann ebnet er unseren Weg. Wenn du Gott einbeziehst und Gott fragst, ob das dein Weg ist, der richtige Weg für dich, dann ebnet er selbst deinen Weg. Gemeinschaft mit Gott, diese Sehnsucht ist bewusst oder unbewusst in jedem Menschen ganz tief da, weil wir von der Erschaffung her auf diese Beziehung angelegt sind. Tief in unserem Innern schlummert diese Sehnsucht nach dem Gott, der uns gemacht hat. Auch die beste und tragfähigste Gemeinschaft mit Menschen kann diese Sehnsucht nicht befriedigen. Auch die Flucht in das eigene Ego, in die egoistische Selbstverwirklichung, wird uns diese Befriedigung nicht geben. Nur dieser Gott, der lebendige Herr, der dich und mich geschaffen hat, kann die Sehnsüchte in dir, in uns wirklich stillen. Deswegen gibt es nichts Größeres, Erstrebenswerteres für Christen auf diesem Planeten, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben, mit ihm unterwegs zu sein und das jeden Tag wieder neu. In seiner Gegenwart leben, nicht stille stehen, Schritte des Glaubens an seiner Hand gehen. Und das hat wunderbare Auswirkungen. Was immer dir Auswirkungen. Was immer dir begegnet, was dich vielleicht erschüttert, enttäuscht oder erregt, du behältst einen tiefen Frieden im Herzen, weil du weißt, er ist da. Er ist bei mir. Seine Nähe bedeutet Heil, Zuversicht, Geborgenheit, Zukunft. Und wenn du in dieser Haltung lebst, mit deinem Gott wandelst, wird Reich Gottes durch dich in dieser Welt sichtbar. Und es gibt deinem Leben eine Erfüllung, die du nie vorher gekannt hast. Du wirst sie nie mehr missen wollen. Das Schönste ist, in diesem Glauben unser Leben nicht allein in der Gegenwart zu leben, sondern abschließen und vollenden, um in Ewigkeit bei ihm zu sein. Schließe mit einem Gebet des Paulus an die Thessalonicher. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen.